Letzte Woche Sonntag waren wir in Rostock, haben Helga Stender besucht, die ist gerade in Deutschland, schon fast wieder weg. Und wir haben den Gemeindebrief der Teneriffa-Gemeinde gelesen. Und der dortige Pastor, der hat im Gemeindebrief was reingeschrieben. Das lese ich euch jetzt vor, das passt nämlich dazu. Ein armer Bauer besaß einen kleinen Acker. Darauf wuchs wenig. Und er hatte nur einen einzigen Sohn und ein einziges Pferd. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Da kamen die Nachbarn und bedauerten ihn wegen des Unglücks. »Woher wisst ihr denn, dass es ein Unglück ist?«, fragte der Bauer. Die Nachbarn schauten sich verwundert an und gingen wieder nach Hause. In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Die Nachbarn hörten davon und erschienen, um dem armen Bauern zu gratulieren. »Woher wisst ihr denn, dass es ein Segen ist?«, fragte der Bauer. Die Nachbarn wunderten sich wieder und gingen davon. Der Sohn wollte auf dem Wildpferd reiten. Er fiel herunter und brach sich ein Bein. Erneut kamen die Nachbarn und äußerten ihr Bedauern über das Unglück. »Woher wisst ihr denn, dass es ein Unglück war?«, fragte der Bauer. Sprachlos und ein bisschen hilflos verließen die Nachbarn den Hof des armen Bauern. Da brach ein Krieg aus. Soldaten suchten auf den Höfen nach jungen Männern, um sie für den Kriegsdienst zu rekrutieren. Den Sohn des armen Bauern ließen sie in Ruhe, denn der hatte ja ein gebrochenes Bein. Ob es Segen oder Unglück ist, was uns zustößt, das können wir häufig erst viel später beurteilen. Was im Moment als Unglück angesehen wird, das kann sich im Nachhinein als Glück erweisen. Umgekehrt ist es ebenso. Ein Text von Hans Greif, Pastor. Unser Predigttext heute, der thematisch dazu natürlich passt, sonst wäre es ja ein bisschen... Der steht im 1. Mose 50, die Verse 1 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Um das zu verstehen, müssen wir ein Stück zurück in der Zeit. Jakob, der Vater, ist einer der Erzväter des Volkes Israel. Der Sohn von Isaak und der Enkel von Abraham. Mit Abraham begann die Geschichte des Volkes Israel. Dieser Jakob gibt es auch, also das kann man unmöglich alles in eine Predigt packen. Dieser Jakob hatte 12 Söhne. Im 1. Mose 35 steht das. Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, Rahels Magd, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, Leas Magd, Gad und Asser, das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Mesopotamien. 12 Söhne. Mädchen werden gar nicht erwähnt. Irgendwie werden welche bei gewesen sein, vermute ich mal. 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen, davon 2 Schwestern, 2 Mägde. Das ist spannungsgeladen. Und dann wird auch noch einer bevorzugt. Dazu muss ich noch ein Stückchen Text lesen. Kapitel 37, 1 bis 11. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters. Und er brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, da wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsherum und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und um seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich hatte noch einen Traum. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Ich denke, wir können uns das richtig vorstellen, ne? Neid, Eifersucht, Missgunst, das hat sich so richtig hochgeschaukelt. So weit, dass daraus wirklicher Hass geworden ist. Ich denke, wir als Eltern oder Großeltern müssen daraus lernen, dass das Bevorzugen eines Einzelnen immer falsch ist und immer zu etwas Schlechtem führt. Und das ist nicht nur in Familien so, das ist auch in der Gemeinde so. Kürzlich stolperte ich in der Losung über einen Vers, Philipper 2, 3 bis 4. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Das wäre schön, ne? Wenn das funktionieren würde. Wir werden es im tausendjährigen Reich erleben oder spätestens bei Gott in der Ewigkeit. Da wird es für immer so sein. Aber wir dürfen und wir müssen auch jetzt schon danach streben. Und wenn wir es merken, dass es nicht so ist, muss man auch umkehren und Buße tun. Aber zurück zu Josef. Für die Träume konnte er nichts. Die hat ihm Gott geschickt. Das waren prophetische Bilder. Und er hat das in aller Einfalt seiner Familie erzählt. Und hat natürlich nur Unwillen und Unverständnis geerntet. Aber auch das ist ein Prinzip, das sich damals wie heute immer wiederholt. Habt ihr den Unterschied gemerkt zwischen den Brüdern und dem Vater? Die Brüder waren neidisch. Der Vater hat zwar auch gemeckert erst, aber er behielt die Worte. Der Vater hatte selbst im Laufe seines Lebens viel mit Gott erlebt. Also wir können die Geschichten jetzt nicht alles wiederholen, es ist zu viel, aber er hat wirklich viel erlebt mit Gott. Und er hat wohl irgendwie gespürt, dass Gott jetzt hier am Handeln ist, und er war bereit darauf zu warten und sich selbst erstmal ein Stück zurückzunehmen. Die Brüder waren einfach nur beleidigt, dass der Jüngere, der ja noch als Aushilfe arbeitet, hier scheinbar Anspruch auf größere Ehre erhob. Ein Handeln Gottes lag völlig außerhalb ihrer Vorstellung. Den gab es doch nur in den Geschichten ihres Vaters. So ist es bis heute. Menschen, die Gott nicht kennen, können natürlich auch sein Handeln nicht erkennen. Für andere ist jeder Grashalm, jeder Regenbogen, jede Blume ein Beweis für Gottes Handeln. Oder denken wir an Israel, dass die wieder in ihrem Land sitzen, was die dort für Erfolge erringen, die meisten Patente auf dieser Welt kommen aus Israel. Israel ist kleiner als Mecklenburg. Es ist Wahnsinn, was dort geleistet wird. Auch wie sie bewahrt worden sind vor ihren Feinden. Für Gottes Kinder ist sein Wort eine Quelle der Weisheit, des Trostes, voller Mahnung und Rat, ein Wegweiser bis ins ewige Leben. Für andere ist es nur Torheit und Ärgernis, allerhöchstens ein Objekt kritischer Forschung. Jetzt kommt die Gelegenheit für die Brüder, den Unliebsamen loszuwerden. Ihr Vater schickt sie zum Hüten der Tiere, auf weit entfernten Weiden haben sie dann ihre Gelegenheit. Josef wird hinterhergesandt, er soll nachschauen, wie es ihnen geht und dem Vater dann Bericht erstatten. Und sie sehen ihn schon von Weitem kommen. Und sie beschließen seinen Tod. Brüder beschließen den Tod eines eigenen Bruders. Nur den mahnenden Worten von Ruben, dem ältesten der Brüder, ist es zu verdanken, dass sie sein Blut dann doch nicht vergießen. Sie nehmen Josef seinen auffälligen bunten Rock weg, schmeißen ihn in einen trockenen Brunnen und wie der Zufall so will, kommt eine Karawane vorbei Richtung Ägypten und sie verkaufen ihn. Das Kleid wird in Blut getränkt und dem alten Jakob erzählen sie, ein wildes Tier muss ihn getötet haben. Und an dieser Stelle trennen sich ihre Wege für viele Jahre. Gottes Handeln geht aber weiter. Josef wird in Ägypten an Potiphar verkauft, Kämmerer und Oberster der Leibwache, ein richtig hohes Tier. Und Gott ist mit Josef. Es gelingt ihm alles, was er anfasst. Sein Herr gewinnt mehr und mehr Vertrauen in ihn und setzt ihn über alle seine Güter. Sein Haus ist nun gesegnet um Josefs Willen. Josef lebt jetzt ein schönes Leben. Es geht ihm gut. Er ist nur Potiphar selbst verantwortlich, ansonsten hat er freie Hand. Gottes Segen liegt auf ihm. Alles ist gut so. Kann es nicht einfach so bleiben? Das ist ein Punkt, über den ich öfter nachdenken muss. Man lebt sein Leben und bemüht sich wirklich und es geschehen doch Dinge, die einem gar nicht gefallen. Und man fragt sich, warum muss mir das jetzt passieren? Krankheiten, Todesfälle, Streitigkeiten, Arbeitslosigkeit, was weiß ich, gibt so viele Varianten. Und wir haben keine Antworten darauf. Aber vielleicht kann der Verlauf des Textes uns da ein bisschen weiterhelfen. Also die Frau des Potiphar, die ist jetzt hinter Josef her. Er ist ein schöner, junger, intelligenter Mann und schließlich ist er ja doch Sklave ihres Mannes. Also Josef, stell dich nicht so an. Wirklich bemerkenswert finde ich seine Begründung, mit der er sie zurückweist. Wir lesen mal die Verse 7 bis 9 aus Kapitel 39. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun, und jetzt hört, und gegen Gott sündigen? Hier kann man ein Prinzip ableiten. Wenn Menschen aneinander sündigen, sündigen sie auch immer gleichzeitig gegen Gott, weil der gesagt hat, tue es nicht. Josef tut es nicht. Und er wird im Anschluss sogar Opfer falscher Anschuldigung und landet im Gefängnis. Es ist schon das zweite Mal jetzt in seinem Leben, dass er nichts Schlimmes getan hat und muss Strafe erleiden. Aber wir werden sehen, dass dahinter Gottes Plan steht, was er natürlich in diesem Moment, als es geschieht, nicht erkennen kann. Und ich denke, das wird auch bei uns so sein. Wenn wir eines Tages am Ende unserer Reise sind und wir bei Gott angekommen sind, dann wird uns klar werden, warum so manches geschehen musste. Jetzt und hier können wir vieles nicht verstehen. Und wir haben nur Erklärungsversuche und wir stehen auch wirklich hilflos davor. Wir haben oft keine Antworten. Im Römerbrief steht dazu, Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich finde, das ist ein ganz schwerer Vers. Also zumindest, wenn man gerade drin steckt in einem tiefen Leid. Und wie ist es, wenn Gott Gebete scheinbar nicht erhört? Wie mag unser Josef im Gefängnis gebetet haben? Er sitzt dort jahrelang. Wir können ein Stück von ihm lernen. Also er weigert sich zu sündigen, wird zu Unrecht bestraft, aber Gott segnet ihn weiter, jetzt im Gefängnis. Wieder gelingt ihm alles. Wieder steigt er in der Gunst auf, wieder wird er zur rechten Hand des Obersten. Dann kommt die Sache mit den Träumen des Mundschenken und des Bäckers des Pharao. Durch Gottes Geist kann er die Träume richtig deuten und alles geschieht wie vorhergesehen. Der Mundschenk wird entlassen und bekommt seinen Posten wieder und der Bäcker, naja, der wird aufgehängt. Waren harte Sitten damals und alle waren der Willkür des Pharaos ausgeliefert. Aber in all dem vollführt Gott seinen Plan mit Josef und letztendlich damit auch mit seinem Volk. Er bittet den Mundschenken, doch ein gutes Wort für ihn einzulegen, wenn er entlassen wird, und er wird vergessen. 2 Jahre später, also 2 Jahre, nicht gleich sofort, auch bei allen Gebeten, hat auch der Pharao einen Traum. Und jetzt merken wir, dass die ganze Geschichte sich daraufhin aufgebaut hat. Zu Beginn all dieser Ereignisse war Josef ein kleiner Hirtengehilfe von 17 Jahren in einem fernen Land. Niemals wäre der damals so mächtige Pharao auf die Idee gekommen, so einen um die Deutung seines Traumes zu bitten. Wir merken, alle Ereignisse waren eine notwendige Vorbereitung auf diesen Punkt hin und Teil des Planes Gottes. An keiner Stelle war ihm irgendwas entglitten. Wenn man es als Momentaufnahme sieht, zwischendurch könnte man auf den Gedanken kommen. Damit möchte ich auch uns Mut machen. Manchmal, wenn wir in einer Situation stecken und sie ist fürchterlich und wir wissen nicht, wohin es geht, man muss es rückwirkend sehen. Wenn wir an Gott festhalten, wird er es zu einem guten Ende führen, das hat er versprochen. So, nun hat Pharao auch einen Traum, eigentlich 2. Er sieht 7 fette Kühe, die von 7 mageren Kühen gefressen werden. Und er sieht 7 volle Ähren, die von 7 mageren Ähren verschlungen werden. Der Mundschenk erinnert sich an Josef und so kommt die Begegnung zustande. Josef steht tatsächlich vor Pharao und kann durch Gott den Sinn der Träume erkennen. Ich habe an dieser Stelle mal so ein Gedankenspiel gewagt. Jetzt ist ja der G20-Gipfel, der fürchterliche, in Hamburg zu Ende gegangen. Es waren die Oberhäupter der Welt, waren hier versammelt. Was müsste wohl alles passieren, bevor mich oder dich, Donald Trump oder Wladimir Putin über die Deutung eines Traumes befragen würden? Es ist menschlich völlig unvorstellbar, ne? Merken wir. Aber hier ist so etwas geschehen. Gott am Werke. Es geht um eine Hungersnot, die kommen wird, und darum, wie man ihr begegnet. Pharao und seine Großen erkennen die göttliche Weisheit, die durch Josef spricht. Und jetzt hat Gott Josef an der Stelle, an der er wirklich in der Lage ist, seinem Volk in der noch zukünftigen Not wirklich zu helfen. Schon zum dritten Mal wird er zum Stellvertreter bestimmt, zum Stellvertreter des Chefs. Diesmal ist es der ganz große Pharao selbst. Ich lese mal ein paar Verse. Die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen: Wie können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott das alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Das ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zaphenat-Paneach und gab ihm zur Frau Asenath, die Tochter Potipheras, des Priesters zu Un. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. 13 Jahre hat sein Weg gedauert bis zu diesem Punkt. Und wieder macht er sich im Segen Gottes fleißig an die Arbeit. In den fruchtbaren 7 Jahren legt er Vorräte an, Vorräte, die nicht mehr zu zählen sind, spricht die Bibel. Dann kommen, wie angekündigt, die 7 Jahre Hungersnot. Josef ist gut vorbereitet und er kann nun auch sehr gute Geschäfte machen. Also ich habe so gedacht, der ist der Erfinder der Mehrwertsteuer. Ein Fünftel müssen sie abgeben nachher, 20%. Also was der Pharao in der Zeit für Geld verdient hat, also ganz Ägypten war danach leibeigen, alles Geld gehörte dem Pharao, alles Land, Josef war der Geschäftsmann durch und durch. Aber er rettet den Leuten auch das Leben, sie wären sonst verhungert. Und auch in Kanaan ist Hungersnot. Und auch Josefs Familie sieht sich gezwungen, in Ägypten Korn zu kaufen. 10 der Brüder ziehen los ohne Benjamin und sie kommen zu ihrem Bruder Josef, ohne ihn zu erkennen. Es kommt dann zu zahlreichen Verwicklungen und Anschuldigungen. Aber seine Brüder begreifen dann ihre Schuld von damals. Es gibt da so ein paar Schlüsselverse, ich kann das nicht alles lesen. Nur ein paar ausgewählte. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben, also der Älteste, der ihn damals gerettet hat, Ruben sprach zu ihnen: Sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Sie müssen dann noch ein zweites Mal nach Ägypten, um Korn zu kaufen, diesmal mit Benjamin. Es folgen noch mehr Verwicklungen. Jedenfalls gibt sich Josef dann seinen Brüdern zu erkennen und sie sollen komplett als Großfamilie mit allem, was sie haben, mit Knechten, Mägden und auch Vieh nach Ägypten kommen. Und Josef versteht jetzt den Plan Gottes. Er soll sein Volk, also seine Großfamilie, den Urstamm des Volkes Israel, soll er durch die Hungersnot hindurch retten. Sie sind insgesamt 70 Personen, der Grundstock des Volkes Israel. Sie kommen nach Ägypten. Jakob, der alte Vater, erscheint vor dem Pharao und segnet ihn. Er ist zu dem Zeitpunkt 130 Jahre alt. Man könnte jetzt denken, Ende gut, alles gut. 17 Jahre später, im Alter von 147 Jahren, stirbt Jakob, ihr gemeinsamer Vater. Und die Brüder bekommen es jetzt nach so vielen Jahren doch noch einmal mit der Angst zu tun. Und sie lassen Josef ausrichten, ihr Vater hätte sich gewünscht, dass er ihnen vergibt. Ich vermute, sie haben sich das ausgedacht. Denn Jakob hatte ja Gelegenheit, mit Josef selbst zu reden in dieser Sache und davon wird uns nichts berichtet. Sie bezeichnen sich sogar als Diener des Gottes ihres Vaters. Klingt für mich eigenartig, warum sagen sie nicht, dass es ihr Gott ist? Also sie versuchen, Josef zu manipulieren, dass er ihnen nichts tut. Unterschwellig kommt ihre Angst zum Ausdruck, Josef hätte nur aus Rücksicht auf ihren Vater sie bisher verschont. Und jetzt könnte er seine Machtposition nutzen, um sich zu rächen. Josef muss weinen über diesen Gedanken. Er hat sehr wohl verstanden, dass Gott ihn geführt hat und dass es sein Plan war, all diese Dinge um sein Volk zu retten. Seine Brüder haben davon nichts verstanden. Und jetzt kommen diese berühmten Sätze, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wisst ihr, woran ich dabei gleich denken musste? Als unser Herr Jesus am Kreuz hängt, da betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser ganze Josef-Bericht ist eine Vorschattung hin auf unseren Herrn. Ein Unschuldiger wird verraten und verkauft. Er gerät in Versuchung und widersteht. Er steht sein Leben lang unter dem besonderen Segen Gottes. Was er tut, das gelingt ihm. Und wir wissen, Jesus hat viel Größeres getan. Das Gefängnis, in dem Josef sitzt, ist das Bild für den Tod Jesu. Josef wird erhöht danach zur rechten Hand des Pharao. Er rettet seine Familie und damit den Grundstock des Volkes Israel und gibt ihnen eine neue Heimat. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und er hat Erlösung für unsere Sünden und auch eine neue Heimat für uns erworben. Für die, die an ihn glauben. Josef ist auch ein gutes Bild für unverdiente Gnade, Errettung aus der Not und eben Schaffung einer neuen Heimat. All dies zielt hin auf die Vollendung unseres Herrn Jesus und damit auf unsere Vollendung. Und wir merken, auch im Alten Testament begegnet uns das Evangelium. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam beten.